hast ja gesagt, dass du ja eigentlich so mehr oder weniger auch christlich aufgezogen wurdest und auch in die Kirche gegangen bist. Hat das so dieses Bedürfnis nicht gefüllt oder gab es trotzdem eine Suche? Hast du dich trotzdem, also was hat da gefehlt, dass du dann trotzdem dich damit nicht sozusagen einfach gelassen hast, sondern einfach weitergesucht hast?
Da freuen sie mich gesagt, ja, achte darauf, wo du isst das Fleisch oder von wo du das kaufst. Und ich so, hä? Also, wie meinst du das? Ja? Ich meinte, ja, halal und so. Und das, hierzu muss man natürlich sagen, ja, damals vor 14 Jahren so um den Dreh, da war das dieses Halal besonders in der Ecke, wo ich damals gewohnt habe, in Bielefeld. Bielefelder Raum, da war das noch nicht so verbreitet. Und das, da habe ich gemerkt, wow, also da wurde mir zum ersten Mal klar, was das bedeutet. Jeden Abend jetzt mal als Beispiel die Tagesschau und immer dieses, der böse Islam, der böse Islam. Und dann hatte ich das auf einmal in meinem Privatleben. Und dann, ich habe das weggelächelt im Moment. Ich kann mich aber gut erinnern, dass ich dann auch hinter der Tür so...
Ich glaube, das trifft einen schon.
Mehr oder weniger. Mhm. Also ich habe nicht wirklich geweint, aber ich hatte die Tränen in den Augen. Und da habe ich auch ein bisschen so in mich gehen müssen. Und wenn man nicht verheiratet ist zum Beispiel, dann ist das natürlich ein großes Thema für einen Moslem, zu heiraten. Und dann habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ein enormer Nationalismus unter Muslimen herrscht. Mhm. Ja. Weil du bist zwar Maschallah der Konvertierte, aber du bist auch leider der Deutsche.
Und dann ist es oft so, dass man zum Beispiel bei der Freitagspredigt dann von Problemen erzählt, die in der Heimat stattfinden, aber absolut nichts mit den aktuellen Problemen zu tun haben, die wirklich die Jugendlichen oder die muslimische Community auch vor Ort hat. Ne? Sei es gesellschaftlich, politische Themen, aber sei es auch zum Beispiel auf einer jugendlichen Ebene, dass man einfach auch einsieht oder versteht, welche Sorgen sie haben. Assalamu alaikum, herzlich willkommen zum Gedankenbazar. Ich bin Radib.
Und ich bin Mesnik.
Es vergeht kein Tag, ohne dass der Islam medial diffamiert wird. Dennoch konvertieren jährlich zehntausende Menschen zum Islam. Auch heute haben wir einen Gast bei uns, der mit 20 Jahren zum Islam konvertiert ist und dazu noch in der Gemeinde die Jugendarbeit leitet. Und an dieser Stelle möchten wir sehr spannende Themen mit ihm diskutieren, was es bedeutet, zum Islam zu konvertieren und welche Probleme und Herausforderungen die Jugendlichen heute haben. Wir haben unseren Bruder Jafar heute bei uns zu Gast. Assalamu alaikum, Bruder.
Assalamu alaikum. Vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir, Bruder? Geht's dir gut?
Alhamdulillah, danke. Wie geht's euch?
Alhamdulillah. Sollte ich Jafar oder eher Georg? George sagen, Georg sagen.
Ja, ich bin mehr an Jafar gewöhnt, aber na klar, in der Familie auch nennen sie mich immer noch Georg meistens. Aber Jafar ist eigentlich mittlerweile für mich geläufiger.
Hast du dich dran gewöhnt?
Ja,
hast du auch schon. Also, das ist mir erst spät aufgefallen, oder beziehungsweise erst als ich deinen Nachnamen gehört habe, ist mir aufgefallen, dass du eigentlich ein Bio-Deutscher bist und so noch konvertiert bist. Hätte ich gar nicht so jetzt gedacht.
Das
aber
merkt man dir nicht an. Außer deine Augen, die Augenfarbe passt irgendwo.
Versteckt in der Brille.
aber vielleicht gleich dazu eine direkte Frage, und zwar, was war deine Motivation damals, dass du konvertiert bist? Und vielleicht kannst du auch darauf eingehen, wie sich deine Weltsicht verändert hat, falls sie sich dann überhaupt verändert hat. Und wenn ja, inwiefern unterscheidet sich deine damalige Weltsicht von der heutigen oder die du jetzt noch hast?
Da muss man erstmal starten. Ja, also der Weg ist schwierig. Also man kann das kurz fassen in dem Sinne, dass man... ich glaube, es fängt schon in der Erziehung an, weil ich mach's kurz. Ich wurde sehr freigeistig erzogen. Wir haben zwar einen christlich-evangelischen Hintergrund zu Hause. Ich war auch eigentlich schon in jungen Jahren so der Kirchengänger, was schon außergewöhnlich war in meiner Familie, weil die meisten so, ja, zu Weihnachten, wenn überhaupt.
Ach, du warst dann damals jeden Sonntag?
Ja, ich war auch im CVM, also Christlicher Verein junger Menschen. Das ist so eine Art, ja, Zeltlagerveranstaltung gewesen, Sportveranstaltung gewesen, alles im Rahmen der Kirche damals. Da war ich halt immer wöchentlich und dann auch mit Gottesdiensten verbunden. Das heißt, spirituell oder religiös hat es mich irgendwie schon immer so das hat mich immer angezogen. Und dann so im Jugendalter ging ich so ein bisschen davon weg. Dann war ich mehr sportbegeistert und auch andere Dinge haben einen interessiert, wie es halt in der Jugend so ist. Dann gab es sogar eine Phase, wo ich mich mehr mit dem Buddhismus auseinandergesetzt habe, weil ich einfach so freigeistig erzogen wurde. Es war auch so eine Trendwelle, würde ich jetzt mal sagen, die so ein bisschen da war, so Buddhismus. Auf einmal waren alle Buddhisten und jeder hat eine Buddha-Statue irgendwo rumstehen. Habe ich mich so ein bisschen für begeistert eine Zeit lang. War auch in Ordnung so, war ganz nett, aber es war nicht das, was mich erfüllt hat. Und schlussendlich, die Kurzversion, war dann so, dass ich auch schon immer seit der Grundschule Freunde hatte, die einen islamischen Hintergrund hatten. Damals waren es viel türkischsprachige, albanischsprachige Mitschüler zum Beispiel oder auch im Sportverein. Aber Islam hat mich eigentlich mehr so, ja, wie kann man das sagen? Es war eine nette Kultur, vor allen Dingen, wenn man bei denen zu Hause war. Die waren immer super nett. Es gab Süßigkeiten und total gastfreundlich auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Man hat sich so sofort zu Hause gefühlt. Aber es war so religiös, hat mich das jetzt eigentlich nicht so interessiert. Und ich wusste auch gar nicht so, was ist Islam. Mhm. Und ja, und dann war das so mit 18, 19 kam es eigentlich so, dass ich die Schule gewechselt habe, ging auf eine Berufsschule. Und da habe ich einen guten Freund kennengelernt, der auch heute immer noch mein bester Freund ist in all den Jahren. Und die Kurzgeschichte dahinter ist diese, dass er, ja, wie kann ich das ausdrücken, auch nicht so sehr praktizierend war. Mhm. Ich wusste, okay, er ist Muslim, türkische Herkunft. Ein bisschen mehr als vielleicht andere, aber jetzt nicht, wer weiß, war jetzt nicht der Moscheegänger ständig oder irgendwie sowas. Und habe dann nach der Schule ihm, ich habe eine Ausbildung angefangen, er hat, glaube ich, weiter irgendwas in der Schule gemacht, habe ich ihm aus den Augen verloren, so ein Jahr lang, und dann hat er sich so circa nach einem Jahr bei mir gemeldet, während ich noch in der Ausbildung war, und dachte, ey, lass doch mal treffen, wie geht's dir? Und ja, eigentlich kann man sagen, dass er ein großer ausschlaggebender Punkt war in meinem Leben, weil auf einmal nach diesem Jahr hat er sich extrem gewandelt, zum Positiven. Und ich habe mich gewundert, warum ist er so? Er war schon vorher natürlich ein guter Mensch, aber es war so sehr sanft und sehr ja, spirituell auch irgendwo. Mhm. Und er sagte, ja, also ich praktiziere jetzt meine Religion mehr und ich nehme das ein bisschen ernster, das Ganze. Und da habe ich dann so gemerkt, gut, irgendwie, da fing es eigentlich an. Was ist Islam? Was hat der Islam mit dieser Person gemacht, dass er jetzt so geworden ist? Und dann haben wir uns, kann ich mich gut erinnern, immer montags getroffen, weil ich montags frei hatte. Immer so ein bisschen in die Stadt gegangen da bei uns und ja, ein bisschen spazieren, ein bisschen was essen. Und dann irgendwann habe ich immer mehr Interesse bekommen und habe auch angefangen, ihn immer mehr zu fragen. Und ja, und natürlich kam man an seine Grenzen irgendwann. Natürlich hat man auch viele allgemeine Fragen, die auch vielleicht ein bisschen tiefer sind. Und er hat auch gesagt, du, ich kann dir auch nicht alles beantworten, ich bin kein Gelehrter, kein Imam. Komm doch einfach mal mit in die Moschee. Und das war für mich so, nee, so Moschee nicht, warum? Und man darf nicht vergessen, es ja, war ja schon nach dem 11. September. 2001, also ich bin jetzt 34 Jahre alt, damals war ich so 19, 20, sag ich mal, um den Dreh, würde ich jetzt schätzen. Ja, es war mehr 19, glaube ich. Und da war natürlich, die Anschläge waren schon da, irgendwelche Taliban und sonst was, was man alles mögliche im Fernsehen gesehen hat, war schon jeden Tag medial präsent. Das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, als Nicht-Muslim, ich gehe zack in die nächste Moschee und guck mir das mal an.
War das nicht abschreckend auch irgendwo? Also die Begegnung mit dem Islam dann so einen politischen Kontext?
Ja, es war nicht einfach. Also das war so eine kleine Hürde. Ich muss sagen, die wurde mir genommen durch den Kreis, den ich hatte, von Leuten, die ich schon vorher kannte und wusste, okay, das sind vernünftige Leute und ich war mir sicher, da sprengt sich jetzt keiner in Luft oder so von denen. Ja. Ne? Aber es war dennoch so, dass ich dachte, okay, Moschee, das war schon so ein Schritt. Okay. Aber ja, wo ich immer mehr Interesse hatte, dann habe ich gesagt, gut, komme ich mal mit. Und das war dann auch ein sehr schönes Erlebnis. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da war dann ein irakischer Herr, der war ja damals zu dem Zeitpunkt so Mitte 40, würde ich schätzen. Und was mich sofort erstaunt, der konnte super Deutsch. Das war ganz wichtig für mich, ja, weil man hatte ja gedacht, okay, da waren mehr türkischsprachige Leute und er hat wirklich sehr schön mit mir, sich Zeit genommen, auch gut geredet und es war so, ich sage mal so wie ein Domino-Effekt. Also Stein für Stein ist in meinem Kopf irgendwie gefallen und irgendwann, ja, war das so, dass ich gesagt habe, hey, das ist es so. Ja. Also da bist du zu Hause. So.
Ja. Ja. Interessant ist, dass man so auch auf so einer biologischen Ebene von einem Anbetungsinstinkt ja auch redet. Und dass der Mensch von seiner Natur her aus danach anstrebt, eine höhere Macht anzubeten. Und du hast ja gesagt, dass du ja eigentlich so mehr oder weniger auch christlich auferzogen wurdest und auch in die Kirche gegangen bist. Hat das so dieses Bedürfnis nicht gefüllt? Oder gab es trotzdem eine Suche? Hast du dich trotzdem, also was hat da gefehlt, dass du dann trotzdem dich damit nicht sozusagen einfach gelassen hast, sondern einfach weitergesucht hast?
Also ich bin immer sehr vorsichtig, weil ich will jetzt nicht Leute jetzt zum Beispiel christlichen Glaubens oder jüdischen Glaubens oder sonst was immer so ein bisschen abwerten. Natürlich, klar, sonst wäre ich kein Moslem, wenn ich das nicht für näher an der Wahrheit halten würde. Mhm. Und ich sage auch, also oft fragen mich auch Nicht-Muslime, ja, warum sind sie denn überhaupt konvertiert? Dann sage ich ja, oder was hat ihnen das mehr gegeben als dem Christentum zum Beispiel? Und ich sage ja, Ich bin doch immer noch, so könnte man sagen, Jude, ich bin immer noch Christ, deswegen bin ich Moslem, weil ich vereine, der Islam vereint das ja alles. All die Propheten, all die Botschaften, die sind ja dort. Ich habe noch eine Version der göttlichen Offenbarung, die neuer ist, den Koran. Ich habe noch einen Propheten mehr. Ja, ich habe quasi all das, was sie auch haben, nur ich habe sogar noch mehr. Und so kann man das vielleicht auch ganz, ganz simpel formulieren. Also,
dass man selbst an die Ursprungstexte glaubt.
Auf jeden Fall, ja.
Torah und Injil.
Zur anderen Frage, ja, also meine Mutter berichtet mir, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, da war ich zu klein noch, also um mich jetzt wirklich konkret daran zu erinnern, im Grundschulalter schon im Religionsunterricht habe ich ständig alles Mögliche hinterfragt. Mhm. Also, und das war wirklich noch Religionsunterricht, wo man wirklich, ja, ist christlich ein bisschen intensiver. Heute ist natürlich Religionsunterricht, kriege ich sehr oft mit, ja, so ein bisschen nebenbei mal über alles sprechen und mehr Ethikunterricht, anstatt eigentlich über Religion zu sprechen. Nicht überall, aber hier ist es in den größten Teilen so. Und ja, damals habe ich schon scheinbar meine Mutter mir gesagt, ständig der Lehrer gesagt, aber warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist dies so? Und irgendwie kam keine Antwort. Und irgendwann musste meine Mutter auch mal zur Schule kommen und sagte, hey, was ist da los? So, da hinterfragt alles, ja, so ungefähr. Und also jetzt rückblickend bin ich der Erziehung sehr dankbar, die ich hatte, dass ich so frei erzogen wurde, weil ich einfach für mich selber die Wahl treffen konnte und eigentlich gucken konnte, was ist für mich das Richtige.
Und wie hat eigentlich deine Mutter darauf reagiert, als du ihr gesagt hast, dass ich konvertiert bin?
Ich glaube, es war gar nicht so ein, ey Mama, ich bin jetzt Moslem, sondern es war so ein Prozess, na, der so schleichend, es war ja auch bei mir so, es war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und tada, ich bin jetzt Moslem, ja. Sondern es war so ein Prozess, wo ich so reingewachsen bin. Klar gab es den ein oder anderen Moment, es gab auch den Moment bei mir, wo ich wusste, okay, jetzt ist es soweit. Aber sie hat das schon mit beobachtet und hat damit eigentlich sehr, ja, hat gut darauf reagiert. Mhm. Also meine Großmutter, die letzten Jahr verstorben ist, Gott hab sie selig, die war die einzige, und das war auch ein ausschlaggebendes Erlebnis in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, was Medien mit Menschen machen können. Mhm. Die stand wirklich mal vor mir mit Tränen in den Augen und meinte zu mir so, ja, aber das, was ich da im Fernsehen sehe, das machst du doch nicht, oder? Mhm. Und da war ich sehr schockiert. Ich meine, wir reden hier von der Großmutter, die dich seit deiner Geburt kennt, ja, und über Jahre eigentlich immer begleitet hat, und ich hatte auch ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Und das, da habe ich gemerkt, wow, also da wurde mir zum ersten Mal klar, was das bedeutet. Jeden Abend jetzt mal als Beispiel die Tagesschau und immer dieses, ja, der böse Islam, der böse Islam. Und dann hatte ich das auf einmal in meinem Privatleben. Und dann, ich habe das weggelächelt im Moment. Ich kann mich aber gut erinnern, dass ich dann auch hinter der Tür so...
Ich glaube, das trifft einen schon.
Mehr oder weniger. Mhm. Also ich habe nicht wirklich geweint, aber ich hatte die Tränen in den Augen. Und da habe ich auch ein bisschen so, ja, in mich gehen müssen und das ein bisschen verdauen müssen. Aber ich habe das in dem Moment vor ihr weggelächelt, habe sie in den Arm genommen und meinte, mein Gott, mach dir keine Sorgen, was für ein Quatsch. Aber so, das hat schon wehgetan auf jeden Fall.
Das hat sich ja leider nicht unbedingt ins Positive gewandt, ne? Ich meine, so 53% der Deutschen fürchten ja den Islam noch heute. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich meine, man spürt das ja unter den Muslimen selbst. Manchmal, wenn man so Geschwister mit einem Bart sieht oder auch so Schwestern mit einem Hijab. Mhm. Ich meine, die Muslime selbst haben schon so diese Bilder kommen dann einem hoch, ja, ne? Ja, klar. Dass man dann plötzlich an gewisse Gruppen denkt, plötzlich an gewisse Milizen denkt, etc. Mhm. Ich meine, die Massenmedien haben so einen Effekt auf einen, dass der Muslim schon wirklich so, wenn man den Begriff Terrorismus in den Raum werfen würde, ich glaube, bei jedem würde das Bild eines Muslims sich konstruieren. Ja, ein Muslim mit einer Jalabia, vielleicht mit einem Bart und einer Gebetsmütze. Mhm. Und bei einer Person, die ja nichts, also die ja davor kein Muslim einfach war, ist, glaube ich, der Weg dahin zum Konvertieren einfach noch stärker erschwert. Aber was war so aus deiner Sicht so der Knackpunkt gewesen, was dich sozusagen vom Islam auch, also wo der Islam dich einfach überzeugt hat, wo du meinst, okay, das ist jetzt die Wahrheit. Mhm. Und also was war so das Argument für dich gewesen?
Also mehrere Sachen. Also es ist, mich hat zum Beispiel eine Sache angezogen, die meisten Menschen abschreckt. Und das ist dieses sehr strukturierte, also dieses religiöse strukturierte Bild, was der Islam quasi gibt. Ich habe auch jetzt rückblickend auch im Unterricht interessanten Unterrichten gehabt, in meinem islamischen Lehrer, der zum Beispiel auch sagte, ja, auch im Koran, die Menschen haben kein Problem mit Allah. Denn da haben wir mehrere Verse, wenn wir gefragt wird, ja, wer hat den Himmel und die Erde erschaffen, so sagen sie Allah. Die Menschen haben Probleme mit dem Herrn, also mit dem Rab auf Arabisch, ja. Und sie wollen sich nicht hingeben. Sie wollen nicht jemanden befolgen. Sie wollen selber Herr sein über alles.
Sie wollen keine Souveränität über sich haben.
Genau. Und das ist so, was ich im Rückblicken total immer festgestellt habe. Und genau das hat mich eigentlich sofort angezogen. Ich habe gesagt, wow, diese Struktur. Im Islam gibt's alles. Also mit welchem Fuß gehst du wann irgendwie ins Bad und wann in die Moschee? Und das fand ich total faszinierend. Also diese Struktur, die der Mensch auf einmal bekommt. Und man muss einfach sagen, das Gottesbild für mich persönlich, also der Tauhid, also die Einheit Gottes so, ist einfach einmalig im Islam. Also das ist wirklich so, wie ich mir Gott immer in dieser allmächtigen Absolutheit vorgestellt hat, ohne jetzt, ja, wie gesagt, das Christentum oder so angreifen zu wollen, aber irgendwie Gottes Sohn und solche Sachen, das habe ich schon immer angezweifelt. Also diese Trinitätslehre und so, das war, ich würde niemals sagen, ich habe das wirklich verstanden vielleicht. Vielleicht gibt es auch Theologen, die da wirklich andere Erklärungen drin haben im Christlichen, aber ich persönlich habe schon immer gesagt, das ist irgendwie komisch, also wenn Jesus da auch gekreuzigt wurde und selber dann anfängt, an Gott zu beten, dann denkst du dir, hä? Also irgendwie, also logisch, ja, für mich jetzt einfach auch damals schon, war das so, wo ich dachte, okay, und der Islam hat einfach, Gott ist Gott, Gott ist der Absolute, der Allmächtige, wo niemand rankommt und alles andere, selbst alle Propheten und selbst der letzte Prophet, sie sind Geschöpfe. Ja, und Gott ist Gott und da gibt es kein irgendwie, kein Kind, keine Tochter, keinen Sohn, nichts. Und das war auch ein starkes Argument für mich, was mich sofort angezogen hat, auf jeden Fall, am Islam.
Und du hast auch erzählt, dass du damals schon, ich sag mal, christlich aktiv warst. Und vielleicht auch dahingehend die Frage, hat sich bezüglich den Werten, die du damals hattest, hatte sich da was verändert, als du konvertiert bist? Hat sich was auch in deinem Leben grundsätzlich verändert oder war das jetzt nur, dass du einfach gesagt hast, okay, jetzt bete ich nochmal fünfmal am Tag, aber sonst bleibt alles gleich?
Ich glaube, es ändert sich über die Jahre viel. Alleine ungewollt sogar politisch. Weil auf einmal interessieren dich auch die islamischen Länder zum Beispiel, der Nahe Osten zum Beispiel. Auf einmal interessiert dich auch irgendwie Palästina. Palästina, was ist das eigentlich so früher? Vielleicht, da hast du im Unterricht mal gehört. Als Beispiel jetzt, ja. Also du änderst dein Weltbild nach und nach immer mehr, weil du einfach, dein Leben wird ja, sehr stark bestimmt vom Islam. Alleine das fünfmalige Beten, wie du sagst, das gibt dir so eine Routine im Tag. Ja, also das heißt, du hast ständigen Kontakt, ständige Erinnerung, da ist ein Schöpfer, ja, und quasi da ist wieder deine nächste Verabredung so ungefähr. Viele Dinge, die du beachten möchtest auch im Islam. Also von dem Aspekt her würde ich sagen, das ganze Leben ändert sich nach und nach in einer gewissen Weise. Natürlich, klar, in gewissen Charakterzügen bleibt man immer der man war so. Ne? Man wurde ja auch, wie gesagt, es war auch 20, ne? Ich habe 20 Jahre nicht islamisch gelebt, sage ich jetzt mal so rund. Das ist ja auch nicht wenig. Ja, andere sind vielleicht auch viel früher zum Islam gekommen. Aber es ist eine Sache, die gerade so, was dann auch die politische und auch die Berichterstattung über den Islam und auch dann den Nahen Osten und ja die bösen islamischen Länder ständig und so und die bösen Muslime, das hat sich dann natürlich sehr stark geändert, weil ich mich dann auch alternativen Medien bedient habe und mal andere Meinungen gehört habe, anstatt immer die Tagesschau. Ja.
Ich glaube, an dieser Stelle ist auch interessant, dass also bei mir kann ich das zum Beispiel aus meiner Perspektive auch erzählen. Man ist natürlich in eine islamische Familie hineingeboren und man bekommt sehr vieles schon so automatisch mit. Aber ich glaube, so der entscheidende Punkt hat dann auch gefehlt, dass man dann so die Werte, die man auslebt, dahinter auch eine gewisse Rationalität erkennt. Dass man einfach versteht oder auch verinnerlicht, dass die Überzeugung, die man hat, man auch rational belegen kann. Dass man es einfach nicht, man folgt dem nicht einfach blind, sondern man kann auch schon durchaus belegen, warum man so lebt, wie man lebt. Und da habe ich auch zum Beispiel für mich erkannt, dass der menschliche Verstand, wenn es um bestimmte Themen geht, einfach unfähig ist. Beziehungsweise er ist unfähig, dann auf gewisse Fragen eine objektive, richtige Antwort auch zu geben. Wenn es um Wissenschaften geht, okay, der menschliche Verstand ist in der Lage, die Materie zu analysieren, zu beobachten und zu testen. Wenn es aber zum Beispiel um die Frage geht, was der Sinn des Lebens ist, ja, was Glück bedeutet und worin das Glück auch liegt, wie man es erreichen kann, welche moralische Werte auch richtig sind, die man leben sollte, da gehen ja die Meinungen auseinander, weil der menschliche Verstand das einfach nicht begreifen kann, weil er einfach subjektiv ist und die Materie an sich nicht zu dir spricht. Ja, das heißt, das hier ist das Trinken, das Wasser redet nicht zu mir, wie ich es benutzen soll, sondern ich interpretiere es ja hinein. Ja. Und an dieser Stelle habe ich dann auch für mich gemerkt, dass es wirklich das Rationalste und Schlauste ist, wenn man wirklich eine Souveränität akzeptiert der die Menschen erschaffen hat, ja, und dann auch den Weg zeigt. Und ich glaube, das ist dann auch die Orientierung, die du auch meintest, die wirklich alle Teilbereiche des Lebens irgendwo abdeckt und nicht von Subjektivität beeinflusst ist, sodass nach 5 Jahren irgendwie die Moralvorstellung sich ändert oder so, sondern Allah ist derjenige, der die Menschen erschaffen hat, erkennt seine Natur am besten und er gibt Antworten auf Fragen, die auch der Natur des Menschen am besten sozusagen auf ihn eingestimmt sind. Und das hat auch zum Beispiel mich dazu motiviert, auch irgendwo den Islam viel ernster zu nehmen. Vor allem auch, dass der Islam in seiner Grundlage sozusagen dem Menschen dazu animiert, wirklich auch nachzudenken, zu reflektieren und zu erkennen, dass es die Wahrheit ist, auf Basis von Belegen. Und da hat für mich vor allem so das Wunder des Korans eine entscheidende Rolle auch gespielt, dass der Koran an sich sozusagen etwas Außergewöhnliches ist, etwas Unmenschliches ist, dass es sozusagen die Naturgesetze der Sprache bricht und deshalb ist auch für mich sozusagen, dass der Beleg dafür war, okay, nicht irgendwie das Christentum oder das Judentum oder Buddhismus oder irgendwas anderes, sondern bewusst der Islam. Nicht, weil meine Eltern Muslime sind, sondern bewusst. Ne? Und da finde ich auch interessant, das beobachtet man aber auch, denke ich, auch sehr oft, dass wenn Geschwister zum Islam konvertieren, weil sie genau diesen Prozess durchlaufen, ja, diesen Denkprozess, das auf einer rationalen Grundlage dann aufbaut, sie sind dann auch motivierter, sind auch energischer, sie tun auch viel mehr als Muslime, die vielleicht einfach in die Familie hineingeboren sind, weil bei ihnen sozusagen dieser Denkprozess nicht stattgefunden hat. Und da sieht man, wie entscheidend auch wirklich dieser Punkt ist, der Weg zur Überzeugung, dass es auf Grundlage von Belegen auch wirklich auch geschehen wird.
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du vielleicht so erzählen, wie welche Herausforderungen oder Probleme du hattest, als du dann zum Islam konvertiert bist, sei es zum Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene oder auch im Umfeld. Und welche Probleme hast du zum Beispiel erfahren? Ich meine, du siehst nicht unbedingt, also du hast schon Züge zu einem, also du siehst wie ein Deutscher aus, so. Auch wenn wir dich nicht sofort erkannt haben. Ja. Aber hast du zum Beispiel auch Probleme erlebt, weil du Muslim bist oder weil du konvertiert bist?
Also
zum Beispiel, deinen Namen hast du ja nicht offiziell geändert.
Genau, ne? Meinen Namen habe ich nicht geändert, sehe ich auch keinen Anlass dazu. Ich denke, das ist eine Sache, die auch irgendwo eine Bekennung ist, so innerhalb der Community. Jeder weiß es auch. Auch in der Familie weiß es jeder, aber da ist für dieses halt schwierig. Ich kann nicht von meinem Großvater erwarten, dass er nach so vielen Jahren jetzt auf einmal mich Jaffa nennt. Das ist auch für ihn so, hey, warum jetzt auf einmal? Ja. Das ist auch völlig in Ordnung für mich. Aber gesellschaftlich, muss ich sagen, hatte ich eigentlich jetzt außerhalb der islamischen Community oder der Familie eigentlich kaum irgendwas gespürt. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Bart. Damals habe meinen Bartwuchs sehr spät bekommen eigentlich. Sah ich jetzt vielleicht noch mehr deutsch aus, ja, als jetzt. Und ich glaube, Bart tragen sowieso, jetzt sowieso noch mehr. Es war ja auch eine Zeit lang jetzt ganz Trend irgendwie für die Hipster. Alle irgendwie, Hipster-Mode, jetzt jeder hat einen Bart. Sehr gut, das war damals noch nicht so, aber trotzdem war ein Bart jetzt nicht so. Und auch, ich hatte ja nicht so einen langen Bart und so. Da war das alles okay. Problematiken gab es auf jeden Fall so für mich. Ich glaube, es ist nicht falsch. Man sagt ja, im Islam ist man ja wie, wenn man konvertiert, wie ein Neugeborener. Ja, ein neugeborener Mensch. Und das kann ich rückblickend auf jeden Fall immer stärker, umso mehr ich darüber nachgedacht habe, auch in der letzten Zeit zum Beispiel, obwohl es ja schon länger her ist, auf jeden Fall bestätigen, weil du bist wie ein Baby. Ja, du kommst auf die Welt und du musst jetzt erstmal ABC lernen. So, wie laufe ich, wie spreche ich? Und im Islam bedeutet das genauso, ja, wie bete ich überhaupt? Ja, ich kann mich zum Beispiel an eine Sache sehr gut erinnern. Meine Freunde haben dann damals zu mir gesagt, ja, du bist jetzt konvertiert, Schweinefleisch, das war für mich klar so, ja, Schweinefleisch esse ich nicht mehr, kein Thema, das ist logisch, das kennt man auch, die Juden essen auch kein Schweinefleisch, ist auch nicht so dramatisch, wir haben auch wenig überhaupt Fleisch gegessen und so.
Darauf kann man verzichten.
Genau, das war jetzt nicht so, ja, aber dann irgendwann hat der eine Freund zu mir gesagt, ja, achte darauf, wo du isst das Fleisch oder von wo du das kaufst. Und ich so, hä? Also, wie meinst du das, ja? Ich meinte, ja, halal und so. Und das hierzu muss man natürlich sagen, ja, damals, vor 14 Jahren so um den Dreh, da war das, dieses Halal, besonders in der Ecke, wo ich damals gewohnt habe, in Bielefeld, Bielefelder Raum, da war das noch nicht so verbreitet. Ja, also klar gab es schon türkische Restaurants und so weiter, aber da waren jetzt nicht so wie heute. Ich war vor kurzem mal wieder da in der Stadt und da sind jetzt auch überall Halal-Logos im Schaufenster und ich sehe auf einmal Schwestern mit Hijab dort arbeiten. Das war undenkbar zu der Zeit damals. Jetzt ist das auch ein bisschen präsenter, auch das Gefühl für Halal-Essen zum Beispiel oder allgemein für Halal-Leben ist ein bisschen anders geworden. ist präsenter geworden. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, was ist Halal? Ja. Und sagte, ja, so Gummibärchen solltest du auch nicht essen, weil Gelatine. Und ja,
das konnte ich auch noch nachvollziehen so erstmal und dachte, okay, ist auch jetzt nicht so schlimm für mich.
Aber es war dann so irgendwie, ja, das habe ich nicht so verstanden. Dann wurde mir das erklärt, dann habe ich das verstanden und dann war das natürlich zum Beispiel auch ein bisschen gar nicht so einfach, weil du hattest gar nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten. Ich muss jetzt nicht unbedingt Fleisch essen, aber das war so, oh, okay.
Das hat sich dem Vegetarier gefühlt.
Ja, das ist so ein Teil, wo man so merkt, okay, man weiß kein Schweinefleisch, aber man muss auch auf andere Sachen. Mhm. Und so ist das da mit allen Dingen. Ja, du lernst auf einmal, wie bete ich denn überhaupt? Ja, da muss ich ja Wusu machen. Ja, wie mache ich das jetzt? Und keine Ahnung, also all diese ganzen Sachen, worauf muss ich achten und so. Und das ist wirklich so ein Kind, das auf einmal wieder
anfängt. Hast du auch Unterstützung bekommen von der muslimischen Community?
Ja, aber ich habe selber auch den Fehler, ich bin allgemein, das kann man jetzt vielleicht nicht so merken, war damals auch so nicht so der, ich war ein bisschen schüchterner. Okay. Also wenn ich so, ich bin so ein Typ gewesen, vielleicht bin ich so heute noch, ich weiß es nicht. Wenn ich was nicht weiß, dann frage ich ungerne so. Mhm. Ja, also andere Menschen. Und dann habe ich mir das immer so angeguckt. Ja gut, wie mache ich denn das jetzt und so. Und wollte jetzt auch nicht die Leute nerven. Irgendwie, ja, jetzt kommt er wieder, jetzt muss ich dem Jungen hier zeigen, wie man die Gebetswaschung macht. Ja, super. Ja. Und da habe ich mich so in manchen Sachen so ein bisschen alleine gefühlt. Aber es lag auch ein bisschen an mir, muss ich sagen. Mhm. Also, dass ich nicht einfach ein bisschen offener war und gesagt habe, hey Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe und so. Ja, und es waren viele Dinge. Also, ich kann mich, was mich heute noch immer stört, ja, das ist immer dieses so, wenn jemand konvertiert, sag mal, Mashallah, Mashallah, ja, aber man ist viele Muslime, besonders, ja gut, mittlerweile bin ich seit ein paar Jahren jetzt in Hamdallah verheiratet, aber wenn man nicht verheiratet ist zum Beispiel, dann ist es natürlich ein großes Thema für einen Muslim, zu heiraten und dann habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ein enormer Nationalismus unter Muslimen herrscht. Mhm. Ja, weil du bist zwar Mashallah der Konvertierte, aber du bist auch leider der Deutsche. Ja? Mhm.
Welche Erfahrungen hast du daran gemacht?
Sehr viele Erfahrungen. Ja. Also, da kann ich fast ein Buch schreiben. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie von einem Haus zum anderen wegen Heirat gegangen bin, darum nicht. Ja. Aber ich habe einfach gemerkt, in den verschiedensten Communities, dass es so ist, dass einfach, wie gesagt, du bist immer der Besondere so ein bisschen. Das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber so meine ich es nicht. Aber du bist halt der Andere. Ja, du bist der Andere. Aber wenn es um meine Tochter geht, das geht nicht. Ja, und dann spielt es auch, habe ich gemerkt, keine Rolle, welche Nation es war, ob es die türkische, afghanische oder sonst was jetzt war, dass da überall so ein bisschen Ängste herrschen. Ja gut, ist zwar nett und so, ich kenne ihn aus der Moschee vielleicht vom Sehen und so, aber das war es dann auch, ja.
Das aber auch Stopp, also das halt Stopp, diese Grenze und dann, aber was hättest du dir jetzt rückblickend noch in anderen Bereichen gewünscht, wie hätte die, oder wie kann man am besten einen Kommentierten in der Community empfangen oder betreuen oder was würdest du dort empfehlen?
Also ich glaube, auf jeden Fall brauchen die Gemeinden schon irgendwie ein Auffangbecken, sage ich jetzt mal so, für Menschen, die konvertieren, weil einfach, Man muss sich auch Zeit nehmen für diese Leute. Und man muss gucken, jeder Mensch ist individuell. Ich muss schauen, okay, was bewegt ihn. Und wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass man ABC durchgeht. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch den Fehler gemacht, ich wollte sofort irgendwie alles. Ja, ich wollte sofort zum Z. Ja, ich wollte sofort zum letzten Buchstaben vielleicht. Erstmal, dass man zum Beispiel wirklich beim Tauhid, das absolut Wichtigste, wirklich die Einheit Gottes versteht, wie ist das Gottesbild im Islam. Mhm. Dass man sich wirklich sehr stark damit auseinandersetzt. Und dann wirklich erstmal die Verbindung zu Gott, das ist ja das Wichtigste überhaupt, die wirklich stabil aufbaut und dann rüber zu den Propheten geht und so weiter. Also, dass man wirklich, wirklich von Anfang an wirklich das wie ein Kind, ja, wirklich so beibringt. Und das gab es halt in der Form nicht so. Du wurdest quasi in so ein Becken geschmissen, so, da ist Freitagsgebet, verstehst nicht mal, was der predigt, ja, du sitzt da so und machst Mashallah, Mashallah, Alhamdulillah, und du weißt gar nicht, was er eigentlich gesagt hat, so ungefähr. Du ziehst einfach mit, was schön ist vom Gemeinschaftsgefühl her, aber irgendwann merkst du so, da fehlt dir der Input. Also du willst Inhalt haben und dann hast du natürlich einen ganz anderen Background. Du hast halt nicht diesen orientalischen Background, nenne ich das jetzt mal, sondern bist im westlichen. Du hast ein ganz anderes Weltbild, ein ganz anderes Wertesystem im Kopf und da kommt es natürlich dann immer so zu Fragen, die du hast. Ja, wie? Ja, ich kann mich zum Beispiel sehr gut erinnern, dass ich die ersten Jahre dachte, und so denke ich heute gar nicht mehr zum Beispiel, dachte so, Hijab, Kopftuch, was ist das, wozu, voll altmodisch, braucht kein Mensch, ja, so ungefähr. Rückständig, ich dachte wirklich so, weil ich
obwohl du konvertiert warst?
Ja, obwohl ich schon ewig Islam war und dachte immer noch so damals am Anfang, ja, so dieses Kopftuch und so, verstehe ich einfach nicht und muss das wirklich sein, wir sind doch in Deutschland so, ne, diese typischen Klischees hatte ich dann auch im Kopf. Und es hat dann schon Zeit gedauert, bis ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, warum ist es eigentlich, was ist überhaupt Hijab, dass es dann auch mal Klick gemacht hat im Kopf.
Ich glaube, so an dieser Stelle muss man, ich glaube, die muslimische Community muss wirklich so dieses Verantwortungsbewusstsein wirklich so richtig so etablieren und verstärken. Ich meine, wenn es um die eigene Kindererziehung geht, weiß man ja auch, dass die Kinder in gewissen Sachen negativ beeinflusst werden. Ja, zum Beispiel, es herrscht einfach ein gewisses Frauenbild hier, was geprägt ist vom Feminismus. Ja. Und an dieser Stelle ist interessant zum Beispiel, dass in der Pekinger Frauenkonferenz 1995 dann die Gender-Agenda förmlich auf die Drittweltländer aufgezwungen wurde, dass man das einfach beschlossen hat und durch UN einfach das sozusagen fördert. Und am Ende hat man sozusagen beschlossen, dass man wirklich, also Gender bedeutet ja in diesem Fall, dass das Geschlecht einfach sozial konstruiert ist. Ne? Es gibt kein männlich und weiblich. Und dass man wirklich jeden an den Pranger stellt, der das irgendwie kritisiert. Und dass man auch bewusst dann auch Religion an den Pranger stellt. Und dadurch etabliert sich ja ein Frauenbild. Und auch die Muslime neigen dann dazu, irgendwie den Hijab, der dann die schwarze Farbe hat, als dann radikal zu sehen. Klar, ja? Klar. Oder als rückständig zu sehen. Ja. Und so, ich meine, wenn das schon bei den Muslimen der Fall ist, da muss man natürlich auch wissen, okay, wenn Menschen wirklich zum Islam konvertieren, dass sie ja mit einem gewissen Mindset dann in den Islam hineinkommen. Es ist ja nicht so, dass man das irgendwie ausschalten kann, sondern man nimmt ja die ganzen Gewohnheiten, ja, man nimmt ja die ganzen Gedanken und so Verständnisse über das Leben ja mit in den Islam hinein. Und es ist ja ein Prozess, den man angehen muss, um dann das abbauen zu können. Und wenn man dort keine Unterstützung bekommt, dann ist man wirklich so förmlich ins kalte Wasser geworfen. Und ich glaube, so an dieser Stelle auch unser Appell an die Moscheen, ja, an die Gemeinden, dass man dahingehend so das Bewusste auch angeht. Ne?
Und bist vielleicht deswegen auch Jugendleiter geworden? Also war das auch so ein Teil deiner Motivation, dass du meinst, ey, ich will jetzt den anderen helfen, ich will auch eventuell Kommentierten eine Stütze sein? War das deine Motivation oder was war deine?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, also zu der Jugendarbeit, die ich mache, habe ich auch einen konvertierten Kurs bei uns hier. Aber es ist so eine Sache, die noch nicht so angenommen wurde. Ja, also ich habe da so ein Pärchen gehabt und so ein Ehepaar, die sind aufgekommen, beide. Ja, mit denen habe ich viel gemacht, aber ansonsten war eher weniger Resonanz, vielleicht auch weniger Interesse, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die ausschlaggebend war für mich, weil ich einfach gesehen habe, da sind so, ja, Lücken einfach. Und ich glaube, dass man die Augenhöhe hat mir gefehlt. Also entweder hatte ich das Problem, ich habe mit dem Imam zu tun gehabt, der irgendwie, den ich nicht gut verstehen konnte und der aber wieder so hoch theologisch gesprochen hat, dass das gar nicht zu mir runterkam und ich das gar nicht verstanden habe. Oder aber es war dann so, dass ich die Freunde hatte, die es mir nicht erklären konnten. Ja, das Wieso, Weshalb, Warum war nicht da. Und ich glaube, das sind immer so die wichtigsten Fragen. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Motivation für mich war, auch weil ich das auch in den Gemeinden gesehen habe, dass Jugendliche, egal ob sie jetzt konvertiert sind oder nicht, ich glaube, bei Jugendlichen ist es, glaube ich, ganz egal, weil sie kommen in ein Alter, 13, 14, 15, das pubertäre Alter, wo sie einfach von der Natur aus einfach sich orientieren und gucken, mein Körper verändert sich, mein Leben verändert sich, ich interessiere mich auf einmal als Junge für die Mädchen. Früher waren Mädchen ekelig in der Grundschule, jetzt auf einmal finde ich sie interessant, was passiert hier gerade? Und ja, jetzt trauen sich viele nicht zum Beispiel zu Mama und Papa, weil sie wissen genau, das ist Haram, sofort, so, da kommt so das Ende, ja, und dann wird auch nicht darüber diskutiert. Aber ich glaube, genau da ist es wichtig anzusetzen und dass man sagt, ja, wieso ist das denn nicht erlaubt überhaupt? Was bringt dir überhaupt jetzt, wenn du jetzt eine Beziehung mit diesem Mädchen eingehen würdest mit 15 Jahren? Zum Beispiel darüber muss man sprechen. Ja, ja. Und da muss es Leute geben in den Gemeinden, die sich um solche Sachen kümmern, denke ich, dass sie quasi einen Vertrauten haben, ja, wo sie wissen, okay, ich kann mit jeder Frage zu dieser Person hingehen und sagen so, hey, ich habe das und das erlebt oder ich fühle mich gerade so und so, weil ganz ehrlich, ich kann es verstehen, ich würde es in dem Alter auch nicht machen. Zum Imam würde ich erst recht nicht gehen, ich würde mich total schämen. Ja. Leider, ich sag mal so, hört sich vielleicht ein bisschen böse an, aber das ist so meine Erfahrung. Leider haben wir auch gerade sehr viel in orientalischen Kulturenkreisen so eine Hierarchie in der Familie, dass keine Augenhöhe ist so zwischen Kind und Eltern, sondern mehr so, du bist mein Kind, du bist mein Eigentum, sage ich mal ganz böse, und du machst das, was ich dir sage.
Das führt natürlich dazu, dass ich, wenn ich jetzt ein Kind wäre, mein Vater so wäre, ich natürlich nicht zu meinem Vater gehen würde und ihm sagen würde, hey Papa, ich habe hier Probleme, kannst du mir helfen, sondern ich wüsste sofort, es gibt gleich Ärger. Ja? Mhm. Und natürlich im Umkehrschluss bedeutet das, dass Jugendliche dann in eine Richtung laufen können, wo sie dann anfangen, auf die schiefe Bahn zu geraten oder sich irgendwie verirren. Ja?
Ja, an dieser Stelle, also ich persönlich habe sehr viele Erfahrungen auch in der Moschee selbst gemacht, dass also man merkt und beobachtet, dass wirklich auch viele unserer Imame zum Beispiel die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen. Und dass dahingehend auch einfach der Kontakt zur Gesellschaft dann irgendwo mehr oder weniger unterbrochen ist und man einfach die Sensibilitäten und die Sorgen der muslimischen Community auch vielleicht nicht direkt wahrnimmt. Und dann ist es oft so, dass man zum Beispiel bei der Freitagspredigt dann von Problemen erzählt, die in der Heimat stattfinden, aber absolut nichts mit den aktuellen Problemen zu tun haben, die wirklich die Jugendlichen oder die muslimische Community auch vor Ort hat, ne? Sei es gesellschaftlich, politische Themen, aber sei es auch zum Beispiel auf einer jugendlichen Ebene, dass man einfach auch einsieht oder versteht, welche Sorgen sie haben. Zum Beispiel kamen sehr viele zu mir und wollten mit mir darüber sprechen, wie der Islam zur Evolutionstheorie steht. Ja. Und oder andere wiederum, dass ob dann die Wissenschaft und Glaube ja Überzeugung einen Widerspruch darstellt. Und genauso auch die Frauenbilder etc. Ja, Feminismus und alles drum und dran oder auch mehr Ehe, ne? Und das sind dann so Themen, womit sie dann auch ankommen, weil aber die Imame zum Beispiel diese Probleme nicht kennen. Ja, oder nicht wissen, dass die Jugendlichen diese Probleme haben oder die Muslime generell, die hier heranwachsen, thematisieren sie das nicht. Und diese Wissenslücke führt dazu, dass dann auch wirklich am Ende man zum Beispiel auch Zweifel bekommt, weil das einfach nicht beantwortet wird. Und wenn man dann Ansprechpartner hat, ja, wie du es jetzt so bist, so dass man einfach Jugendliche hat, selbst die doch die deutsche Sprache sprechen, die auch hier kultiviert wurden, herangewachsen sind und auch wirklich die Probleme hier kennen und auch passende Antworten darauf haben, das schafft auch Vertrauen und das schafft dann wirklich diese Brücke dann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch tatsächlich dann die Eltern auch auf dich zukommen. Ja, und das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Die Eltern kommen dann auf einem zu und möchten, dass wir dann den Kontakt zu ihren Kindern aufbauen, weil zwischen den Eltern und den Kindern einfach der Kontakt unterbrochen ist. Teilweise sogar, dass die Eltern zum Beispiel eine andere Sprache sprechen und die Kinder einfach nur die deutsche Sprache beherrschen. Das heißt, sie können nicht mal miteinander kommunizieren. Und das sind dann extrem große Probleme und Gefahren, die da
auch und ergeben. Auch bei dem, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es sind viele Sachen, die da problematisch sind. Ich würde auch sagen, die Sprache allgemein ist sowieso ein Problem. Ich habe zum Beispiel ich habe mich ja nicht hingestellt und habe gesagt, ich mache jetzt hier die Jugendarbeit in der Gemeinde, sondern es war wirklich so, und da habe ich mich sehr gewundert damals, dass die Eltern zu mir gekommen sind, die ich so aus der Moschee kannte, und sagen, möchtest du nicht für unsere Kinder was machen? Und ich habe dann sofort auf den Imam verwiesen und sagte so, ja, wir haben hier sogar mehrere Imame, wer bin ich denn, dass ich Unterricht gebe, ja, so ungefähr. Und die haben dann so ein bisschen gelächelt und meinen so, ja, aber sie sind hier aufgewachsen und sie kennen die Kultur, die sie bewegt quasi, unsere Kinder. Sie haben einen anderen Zugang. Und hab ich gesagt, ich würde es machen, aber also eigentlich würde ich den Imam vorziehen, weil er hat viel mehr Wissen als ich. Ja, wer bin ich denn? Ja gut, und dann wurde ich schon so dazu gedrängt, sage ich mal, so ein bisschen, mach mal. Und so hat es damals angefangen. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich habe einfach gedacht, gut, ich kenne die Kinder alle nicht so, nur vom Sehen vielleicht, so aus der Gemeinde. Aber jetzt will ich einfach wissen, ja, was bewegt die? Und dann habe ich was gemacht und das habe ich immer noch, die Zettel habe ich immer noch. Ich habe denen allen weißes Papier gegeben, Stift hingelegt und habe gesagt, keinen Namen draufschreiben. Ich möchte einfach nur, ich sag Islam und ihr sagt alles, was euch einfällt dazu. Und es war sehr interessant, auch wenn ich mir es heute noch durchlese. Teilweise habe ich die Kinder schon mehrere Jahre jetzt in meinen Kursen. Ist es so, dass da zum Beispiel dann auf einmal Sprachen herkommen. Ja, Persisch, Türkisch oder sonst irgendwas. Ja, keine Ahnung. Meine Reise in die Heimat verbinde ich mit Islam. Aber eigentlich gar nichts Islamisches auf den Zetteln stand. Der Moschee war schon ganz okay, so, das war schon nah dran, oder vielleicht mal Koran oder so, da war ich schon froh. Aber wo ich mir dachte so, wow, diese Kinder verbinden die ganze Zeit die andere Welt mit dem Islam. Also sie leben quasi in zwei Welten. Ja?
Kultur und Islam.
Genau, also es ist eigentlich so ein Kultur-Islam gewesen. Und es ist so eine Sache, wo ich gemerkt habe, oh, das ist eigentlich genau das, was ich nicht will. Ich will, dass diese Kinder, obwohl sie jetzt in Deutschland aufwachsen oder wahrscheinlich auch schon fast alle hier geboren sind, trotzdem sich hinstellen können und sagen können, ey, ich bin Deutsch und ich bin Moslem und ich bin sonst noch irgendwas vielleicht auch noch, und ich bin trotzdem Moslem. Denn es führt dazu, und das habe ich gemerkt, dass Sprache spielt hier eine ganz gewichtige Rolle. Das heißt, wenn diese Kinder zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal die türkischsprachige Familie zu Hause,
dass die das Türkische mit dem Islam verbinden. Und sobald Deutsch gesprochen wird, auf einmal der Islam in dieser Sprache gar keine Bedeutung mehr hat. Mhm. Das ist nicht schön. Also das bedeutet, man muss den Kindern bewusst machen, Islam ist überall. Islam ist auch beim Fußballspielen. Ja? Ja. Islam ist auch, wenn du mit deinen Freunden irgendwo im Restaurant sitzt. Also Gott ist überall. Ne? Ja? Genau. Und das führt immer zu diesen Parallelen, diese Parallelwelten, die dann entstehen. So. Und da muss man so ein bisschen gegenarbeiten und auch den Kindern motivieren. Hey, ihr seid religiös. Das ist egal, wo ihr seid, welche Sprache ihr sprecht. Und das ist der Islam ist eine, hat, kennt die Nation nicht und irgendwelche, irgendwelche
Nationalitäten. Ich glaube, so ein Problem, was generell vorherrscht, ist, dass, dass an sich so die Lernkultur, die unsere Imame zum Beispiel in der Heimat sozusagen Visionsunterricht wurden, dass sie das einfach übertragen auf Deutschland und Hamburg beispielsweise. Und also sie wurden ja extrem diszipliniert einfach erzogen, dass du wirklich, wenn du sitzt, ja okay, du bist im Unterricht, zwar in der Moschee, und dann musst du zuhören und darfst nicht lachen, darfst nichts machen. Genau. Ne? Und aber am Ende des Tages, die Kinder, die hier sind, sie gehen von Montag bis Freitag in die Schule und das Wochenende haben sie eigentlich Zeit, wo sie vielleicht für sich das nutzen wollen. Und dann müssen sie nochmal in die Moschee und wenn sie das nochmal denselben Programm wie in der Schule, in der Moschee dann auch erfahren, dann wirklich wird so dieses Islambild einfach eingeschränkt auf du sitzt, hockst dich hin und dann liest du einfach nur. Und du darfst nicht lachen, darfst nichts machen. Und der Islam besteht nicht daraus, dass man auch lachen kann, Spaß haben kann. Mhm. Und dass der Islam auch wirklich grillen bedeutet, Fußballspielen bedeutet. Genau. Ne? Und
Spaß mehr. Haben, einfach Spaß haben.
Ja, klar. Ja. Dieses auch Bild wird einfach kaputt gemacht. Mhm. Und deshalb merkt man auch, wenn es darum geht, in die Moschee zu gehen, dann sind sie in der Moschee zum Beispiel, sind ruhig. Ja. Mhm. Wenn sie draußen sind, denkt man sich, okay, man hat die Jacke des Islams in der Moschee gelassen. Richtig. Und man lebt sein Leben weiter.
Ja, definitiv. Ja. Also das sind große Probleme. Also es muss auf jeden Fall so sein, dass wir natürlich ich zum Beispiel versuche das immer wieder Ausflüge zu machen oder wie du auch gesagt hast, mal zu grillen oder irgendwas zu tun. Aber wichtig ist, ich habe zum Beispiel samstags meistens die Unterrichte hier in der Moschee, weil, wie du sagst, natürlich Montag bis Freitag ist klar, die sind alle und man selber ist ja auch irgendwie arbeiten und so weiter. Das Wochenende. Ja, dann gehen die Kinder, die ich zum großen Teil habe, noch vorher zum Beispiel in die persische Schule hier. So, die kommen vom Unterricht und kommen dann in meinen Unterricht. Und da habe ich sofort gesagt, oh Mann, also die Armen, also so ungefähr. Und dann muss ich natürlich irgendwie das natürlich so gestalten, dass sie Spaß haben und auch gerne kommen. Weil ich will nicht der böse, trockene Lehrer sein, der ich jetzt das so reinprügelt, sondern es
funktioniert
auch
nicht.
Genau, es funktioniert nicht. Und es ist ja auch, ich sage, habe das auch oft zu den Kindern gesagt, ihr müsst nicht kommen, wenn ihr nicht wollt. Sondern ihr sollt kommen, weil ihr wollt, weil es euch Spaß macht, weil es euch was gibt und weil wir hier eine schöne Gemeinschaft bilden. Und Alhamdulillah, die sind eigentlich noch alle so dabei, so seit Jahren.
Du hast niemanden verjagt.
Ja, weiß ich nicht, ich hoffe nicht so. Klar, mal der eine oder andere geht mal über die Jahre irgendwie ein bisschen weniger oder so, aber.
Ist mal was Lustiges passiert? Hast du vielleicht was Lustiges erlebt?
Ja, viele lustige Fragen. Hier
gibt es keinen Spaß.
Auf jeden Fall. Nein, viele lustige Fragen auch immer wieder. Also ich finde, von Kindern lernt man enorm viel. Also das unterschätzt man ja sehr. Also ich mache ja auch zum Beispiel hier in der Moschee dann die Gruppen, die kommen, die Schulklassen, die hier ankommen, die führe ich ja jetzt auch seit einigen Jahren. Und ich glaube, dass viele Menschen immer so Kinder nicht ernst nehmen und Jugendliche. Mhm. Und das ist für mich... Natürlich ist es immer wieder so, was man durchredet und durchgeht. Ich meine, der Koran ändert sich ja nicht oder also der Tauhid ändert sich ja nicht. Das muss ja immer wieder wiederholen, klar. Also, aber es ist nie langweilig, weil der gegenüber sitzt, ist immer ein anderer. Und der hat eine andere Sichtweise, der hat eine andere Frage, der sieht irgendwas anders. Und dadurch bleibt es immer spannend. Ja. Und
wie sie vor allem die Themen verstehen, begreifen, verknüpfen.
Genau, also das ist schon interessant. Ich glaube, Beispiele Kinder werden unterschätzt, auf jeden Fall. Ja, und dann kommen halt auch mal die Fragen, wo dann mal der Unterricht vorbei ist und dann kommt mal der Bruder, der jetzt 14, 15 ist, sagt, ja, ich habe da jetzt so ein Mädchen, die ich toll finde und dann kommen halt diese Fragen und ich find's gut, dass es kommt, weil es ist ja eine natürliche Sache.
Ja.
Man muss ja auch ehrlich sein, wir denken ja, wir Muslime, sowas gibt's nicht im Islam. Ja, klar gibt's das im Islam. Das
sind Probleme, die man hat.
Ja, es ist ganz natürlich, man wird irgendwie, man ist jetzt im Alter, wo, wie ich schon eben sagte, ja, die Mädchen oder die Jungs, wie auch immer, werden jetzt interessant, und wie gehe ich jetzt aber damit um? Ja,
ich glaube, das muss man vor allem auch thematisieren, ne? Weil am Ende, sonst lässt man einfach diese Thematik offen und dann füllen sie es selbst.
Na klar.
Ja. Und es gibt genug andere Gedanken, womit man das auch füllen kann. Ne? Ich meine, der Islam ist ein Weg, wir sagen, das ist der gerade Weg. Es gibt aber auch hunderttausend andere Wege, die man auch eingehen kann.
Na klar.
Ja. Ich hatte zum Beispiel ein Ereignis gehabt, das fand ich voll lustig. Ich musste zum Beispiel eine Khutbah halten, eine Predigt. Und es ist eigentlich so, dass wenn man eine Predigt hält, dass jeder wirklich noch zuhört, ne? Mhm. Es gibt ja auch Hadithe, dass diesbezüglich erstmal noch nichts sagen darf, ne? Ja. Für die, die zuhören. Und während meiner Predigt habe ich zum Beispiel eine rhetorische Frage gestellt und die war eigentlich klar und da hat sich einfach ein Jugendlicher gemeldet, der wollte darauf antworten, ne? Ich musste mich richtig zusammengreifen, so richtig so mich konzentrieren, damit ich einfach nicht irgendwie lache oder so. Ja. Und Alhamdulillah, ich habe es überlebt. Und das war schon lustig gewesen. Man macht so, macht schöne Erfahrungen. Und ja, man sieht auch vor allem, wie du auch meinte, dass die extrem reif sind. Mhm. Als ein 12-Jähriger zu mir kommt und mit mir über Big Bang und so diskutiert und so. Ne? Mhm.
Ja, klar.
Und du siehst, okay, die haben die Interesse, die haben die Reife auch. Und die haben auch die Fähigkeit, das zu begreifen. Mhm. Und dass man dahingehend auch das Potenzial erkennt. Ne? Ich glaube so, ja, für uns, für diejenigen, die wirklich mit den Jugendlichen auch zu tun haben, man sieht, was für ein Potenzial sie haben. Mhm. Und dass dieses Potenzial nicht unbedingt so ausgeschöpft wird, wie man es eigentlich machen sollte. Mhm. Und weil man vielleicht ihnen nicht genügend Plattformen gibt. Man merkt das, wenn man in die Moschee geht, wenn 5, 6 Brüder zusammenkommen, Geschwister zusammenkommen, mit denen man zum Beispiel in der Moschee reden möchte, plötzlich ist das nicht erlaubt. Ja, mhm. Man darf irgendwie so eine Ansammlung nicht haben. Ja. Das heißt, einem werden irgendwo auch direkt oder indirekt irgendwie Barrieren sozusagen ja vor die Nase gehalten und wodurch dann einfach ja dieses Potenzial der Jugendlichen auch nicht ausgenutzt wird und auch nicht ausgeschöpft wird.
Ja. Und dabei heißt das ja auch, dass die Jugend eine Säule des Islams ist, also dass sie die kommende Generation ist, den Islam tragen wird und praktizieren wird und noch lernen möchte. Also auch gerade deswegen muss man eigentlich einen besonderen Fokus drauf legen. Auch jetzt nicht mal so bemüttern und sagen, ja komm, das ist noch nichts für dich und so weiter und so fort, sondern man muss wirklich auch auf Augenhöhe mit ihnen reden, mit ihnen auch vielleicht mal diskutieren über Big Ben und Co. Also das ist ja auch jetzt nichts Verbotenes. Also das ist so.
Also ich sage das auch immer, es gibt keine verbotene Frage. Mhm. Es gibt ja keine verbotene Frage. Ja, wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, ja, zeig mir Gott. Ja, die Frage, wo ist denn dein Gott, wenn du mal von Gott redest? Ja, stell mir die Frage, dann können wir darüber sprechen. Ja. Ja? Also ist, jede Frage muss erlaubt sein und das müssen die Menschen verstehen. Also leider hat der Islam, das Bild hier besonders im Westen so, man darf nichts hinterfragen, man darf nicht mal irgendwie überhaupt irgendwie im Sinne vom Zweifel, weil Zweifel ist ja erstmal was Positives. Ja. Der Zweifel wird dann negativ, wenn ich dem nicht hinterhergehe, wenn ich da keine Lösung versuche, dann kann es zur Ablehnung und so weiter kommen. Ja. Aber erstmal an sich ist ja normal, dass der Mensch zweifelt. Das, was er nicht kennt, was er nicht verstanden hat, das zweifelt er ja auch natürlich irgendwo an erstmal. Und das muss man den Jugendlichen auch, diese Türen müssen auf sein. Ja. Aber ich glaube, wir haben auch ein großes Problem, was bei den Eltern ist. Ich glaube, dass die Eltern manchmal auch so Wunder erwarten. Ja, zum Beispiel, die sind...
Einmal in die Moschee als Sheikh zurückkommen.
Ja, genau. Also der geht jetzt in der Moschee und hier, du machst den jetzt zum Sheikh so ungefähr. Ja, und der ist der perfekte Moslem.
Aber er darf uns auch nicht widersprechen.
Genau.
In der islamischen Meinung.
Richtig, genau. Also das ist natürlich auch nicht so. Ich meine, klar, zu dem einen oder anderen Kind oder Jugendlichen hat man einen besseren Zugang. Der eine ist natürlich auch offener, dieses eine ist vielleicht schüchterner, trauen sich vielleicht auch ihre Fragen zu stellen. Das muss man natürlich auch irgendwo ein bisschen bearbeiten, wenn man das sieht, so im Unterricht, wenn der eine oder der andere da immer so sitzt und sich nicht so wirklich traut vielleicht. Aber dennoch tut es mir dann auch leid, da muss ich auch oft den Eltern sagen, so Leute, also es sind eure Kinder und die Verantwortung ist in erster Linie bei euch. Also ihr könnt nicht erwarten, die einmal die Woche herzubringen für 1, 2 Stunden und dann wirklich da Wunder zu erwarten. Ja.
Hast du deshalb keine leiblichen Kinder? Also, weil du schon genug in der Moschee zu tun hast, oder?
Nee, das noch nicht. Also, der Kinderwunsch ist schon da.
17-facher Vater und.
Genau, nee. Also, ich sage mal, ihr seid meine Kinder derzeit. Aber, der Kinderwunsch ist schon da. Inshallah, jetzt irgendwann. Bald. Aber, also, das ist schon wichtig, dass man auch den Eltern. Ich habe auch manchmal Diskussionen mit Eltern gehabt. Also,
über welche Themen zum Beispiel?
Ein witziger Fall war einmal die Diskussion mit Kindern, ich glaube auch so 13, 14, ja, darf man überhaupt jemanden zwingen zu irgendwas in einer Religion?
Okay.
So, und ja, schwieriges Thema, ne? Okay. Auf der einen Seite, wir haben diesen Vers, La ikra fid din, ne? Kein Zwang im Glauben, so, ne? Wie interpretiert man diese Verse? Ja, der eine sagt so, der eine so, ne? Und ich habe gesagt, ja gut, also ich habe es dann logisch gemacht. Ich habe gesagt, stellt euch vor, ihr sollt jetzt beten, ja, aber ihr wollt gar nicht beten. So, jetzt ist die Frage, welchen Wert hat das Gebet eigentlich? Weil wir beten für Gott, so, und Gott weiß ja, ob ihr beten wollt oder nicht, oder ob ihr es zwanghaft macht oder nicht. Ja. Und dann haben wir das so ein bisschen bearbeitet, ganz offen, das Thema und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, also ihr solltet das machen mit Überzeugung, weil ihr wollt. Und dann umso höher ist der Wert eures Gebets. Wenn ihr mit einem vollkommenen Wesen vor Allah steht und wirklich betet, weil ihr vom ganzen Wesen das wollt, natürlich das beste Gebet überhaupt, ja. Aber ich habe natürlich auch gesagt, na klar, es gibt auch Momente, wo ich mir denke, so, jetzt bin ich müde, jetzt muss ich auch noch beten oder so gerade. Das passiert halt auch mal im Leben, ne? Jetzt kommt mein Gebet, aber man macht es dann. Es ist eine Erziehungssache. Aber das müssen die Kinder verstehen. Und deswegen müssen sie erstmal, glaube ich, verstehen, dass sie die Religion verstehen, um dann auch ihr Gebet und all ihre ganzen Gottesdienste auch erhöht werden. Auch das Fasten, ein anderes Fasten wird. Nicht nur Hunger und Durst, sondern dass sie verstehen, okay, Ramadan ist auch irgendwie auf einmal der Monat des Korans und oh, das ist spirituell und so weiter. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Und dann kann ich mich erinnern und dann gab es zwei Brüder, die sind bei mir im Kurs. Ich glaube, derzeit sind die so 15 und 13 um den Dreh. Ja. Und der Vater, den kenne ich auch gut. Und die Mutter sind auch hier immer in der Moschee und so bei uns. Und auch nette Leute. Und der kam dann und eine Woche später und stellte sich so zu mir und sagte so, sag mal, Jaffa, so mehr mit einem Lächeln oder so mal, was hast du eigentlich mit meinen Jungs gemacht? So. Ich war so ins Zimmer gegangen und sah so, hey Jungs, Gebet. Ne? Und dann meinten die so, ja, du darfst uns nicht zwingen. Und dann, wie, so bald verdutzt, ne? Und dann meinte, ja, wir haben darüber im Unterricht gesprochen, so. Wir beten nur dann, wenn wir wollen. Oh, die sind dann aber auch zum Gebet gegangen, so, ne? Also, aber, und dann meinte er so, hä? Und dann habe ich zu ihm gesagt, und so, jetzt, genau das ist das, was ich will. Ich will, dass du jetzt deinen Kindern auch zu Hause, nicht nur ich, sondern zu Hause erklärst, warum wir überhaupt beten. Weil das wieso, weshalb, warum, das ist das, was wichtig ist. Wenn ein Mensch das nicht versteht, egal in welchem Alter, dann wird er irgendwann damit aufhören. Es ist genau das große Problem, was ich ganz viel sehe bei Mädchen. Denn ab einem gewissen Alter kommt die Mutter, ja, und sagt, oder der Vater, hier, du musst jetzt Hijab tragen, zum Beispiel. Keine Erklärung vielleicht. Einfach so, du musst das jetzt machen. Ja, das sind genau diese Mädchen, die später dann irgendwann, sobald sie vielleicht als Beispiel geheiratet haben oder vom Haus raus sind, dann sagen so, tschüss, weg damit. Weil sie es nie verstanden haben. Was bedeutet das überhaupt? Warum mache ich das überhaupt? Ja. Und ich glaube, damit kann man gar nicht früh genug anfangen, dass die ein gesundes, selbstbewusstes Islambild in sich tragen. Ja, so. Definitiv. Ja? Und deswegen bin ich so ein bisschen kontrovers manchmal auch im Unterricht. Und deswegen kommen natürlich auch manchmal so ein bisschen so Begegnungen mit Eltern, wo die manchmal sagen, aber mir ist das halt wichtig, dass die Eltern nicht denken so, ja, du kannst jetzt hier zaubern, ja. Sondern ihr müsst auch zaubern zu Hause. Also wenn ihr wollt, dass eure Kinder wirklich ein gesundes und starkes Islambild haben und dann auch irgendwann selbstständig damit durchs Leben laufen können, dann müsst ihr auch dazu den Beitrag leisten.
Ich glaube, an dieser Stelle ist auch sehr wichtig, dass natürlich, wenn Allah von uns etwas möchte, dass wir auch dazu angehalten sind, das auszuüben. Ne? Aber die Frage ist, inwieweit dieser Ahkam, dieses Gesetz bei uns auch wirklich Klick macht, ne? Sodass man wirklich eigenständig durch Eigenmotivation das auch dann auslebt. Und an dieser Stelle gibt es eine sehr schöne Überlieferung von Aisha radiallahu anha, wo sie sagt, würde Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen vor den Mafahim die Ahkam herabsenden, so würden wir niemals aufhören, ja, sozusagen die Menschen würden niemals aufhören, Alkohol zu trinken und Zina zu tätigen. Das heißt, würde Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorher die Verständnisse herabsenden und dann die Ahkam, so wie es auch der Fall war, so würden die Menschen diese persönliche Entwicklung nicht durchleben. Allah SWT hat ja die mekkanische Verse gekennzeichnet, dass Allah SWT die Aqida formt, die Grundüberzeugung formt, dass er sozusagen den Fokus auf Akhira lenkt, ja, dieses Verständnis von Jannah, Jahannam, ja, Hölle, Paradies, dass das wirklich sitzt, dass es nach dem Tod das eigentliche Leben eigentlich auch beginnt. Das heißt, wenn man so ein Mindset, so eine Brille aufbekommt und dann durch diese Brille das Leben sieht, dann ist ja jede Aufforderung auch gleichzeitig, also man macht das auch automatisch und auch gerne, weil du das also, du identifizierst dich auch damit. Ansonsten ist wirklich so, du hast eine, wie soll man sagen, eine fremde, eine fremde Geistesbildung, ja, und dann hast du sozusagen den Islam, der von dir etwas möchte, und das ist dann in einem Widerspruch. Ja, und da ist dann auch die Kunst, wie man es wirklich schaffen kann, dann die Jugendlichen, ja, die Generation und auch sich selber dahingehend zu erziehen, dass man wirklich begreift, warum das so ist, warum Allah SWT von uns etwas möchte und dass es auch richtig tief sitzt, ne? Dass man versteht, okay, der Mensch ist begrenzt, wir brauchen eine objektive Quelle, ja, wir brauchen eine Orientierung, weil der Mensch ist die ganze Zeit auf der Suche. Ja, würden wir irgendwo anders glücklich werden können, würden wir auch nicht im Islam sein. Ja, weil du dann schon deine Befriedigung dort bekommst, das, wonach du suchst, hast du ja schon bekommen. Das heißt, der Fakt, dass die Jugendlichen überhaupt immer wieder zum Jumma auch in die Moschee kommen, ist ja ein Anzeichen davon, egal welche andere Wege sie auch noch eingeschlagen haben, dass sie darin nicht zufrieden wurden und dann wieder zurückkommen. Mhm. Ja, und hier ist dann wirklich die Kunst, auch ihnen klar zu machen, ja, welche sozusagen Gedanken ja der die Ursache dafür sind, dass man auf einen Weg kommt, der nicht zum Islam passt, sodass sie auch verstehen, dass dieser Weg ihnen selbst schadet. Ja, man will eine Beziehung aufbauen. Wie soll die Beziehung aussehen? Unter welchen Kriterien soll das stattfinden? Und dafür braucht man ein gewisses Mindset. Und das ist dann auch die Kunst, ne? Das ist dann die Kunst, das auch so rüberzubringen, argumentativ stark rüberzubringen, dass es auch dann am Ende überzeugt und auch so einen Effekt hinterlässt. Hm.
Ja, im Endeffekt, ich glaube, das Leben ist ja ein Prozess und wir sollten ja auch nie aufhören zu lernen. Also so bis zum letzten Atemzug sollten wir uns irgendwie bemühen, immer weiter uns zu entwickeln. Und es ist halt wichtig, dieses Grundgerüst, wieso, weshalb, warum. Und diese Fragen, das sind ja wirklich, viele denken ja, sowas wird ja bei Kindern nicht oder Jugendlichen gar nicht besprochen. Ja, warum hat Gott uns denn hier auf diese Dunja gebracht? Warum sind wir nicht direkt im Paradies zum Beispiel? Genau. Ja, und warum dies und warum das? Und die, also, und das ist ja, da sieht man ja schon, das beschäftigt die Kinder und Jugendlichen ja genauso wie uns Erwachsene ja auch. Ja, es ist ja nicht so, da ein Erwachsener, die das nie verstanden hat, der Moslem ist, der vielleicht trotzdem immer seine Gebete macht, aber eigentlich sich nie wirklich so hinterfragt hat, warum mache ich das eigentlich, der hat ja diese Fragen auch, ja. Und da ist es dann wichtig, ich glaube, wenn man in Richtung Erfüllung will und wenn man wirklich eine Sicherheit haben will, ja, dann muss man versuchen, diese Fragen für sich beantwortet zu bekommen. Ja? Ja. Und dieser Prozess, der muss so früh wie möglich, wie gesagt, eingeläutet werden. Das ist umso früher, umso besser. Und ich glaube, das ist so ein großer Mangel, den ich leider unter vielen muslimischen Familien gesehen habe, dass diese Fragen halt nicht beantwortet werden. Oder wenn dann, wie du vorhin auch schon gesagt hast, zur Genüge, ja, der Imam oder die Eltern, die das Mindset aus ihren Ländern mitbringen, aber was dann wieder gar nicht kompatibel mit dem Westen ist und so weiter. Also das ist halt so eine, ich glaube, wir sind diejenigen, die derzeit Jugendarbeit machen überall. Die sind so ein bisschen Menschen, die so wirklich Brücken schlagen müssen, auch irgendwie, ne, von verschiedenen Welten. Und den Nachteil habe ich dann manchmal, weil ich halt nicht einen orientalischen Ursprung habe. Das ist dann auch manchmal ein Nachteil, weil ich kann da nur theoretisch sprechen. Ja, wie ist es in der türkischen Familie oder sonst wo in irgendeiner Familie? Ich kenne das dann vielleicht bei meinen Freunden oder so, aber selber habe ich das halt nicht erlebt. Na, für mich ist es dann auch vielleicht einfach zu sagen, ich habe ja auch manchmal zum Beispiel Mädchen gehabt, die sagen, ja gut, ich will jetzt Hijab tragen, aber meine Eltern sind dagegen. Das gibt es auch. Ja, solche Fälle gibt es ja auch. Ja. So, und dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, ist ja kein Thema, mach doch einfach. Ja, aber was bedeutet das zu Hause für diese Menschen? Ja, oder andere Sachen. Was bedeutet das jetzt, wenn das Mädchen jetzt auf einmal den Konvertierten heiraten will? Ja, was bedeutet das? Ich denke mir, ja, ich wurde so erzogen. Ja, mein Gott, heiraten die halt, ist doch schön. Also so, aber was das dann bedeutet, ja, ich habe das dann zwar erlebt später in meinem Leben, aber damals, ist man da ein bisschen naiver, weil man dann auch, wie gesagt, nicht diesen Ursprung hat und dann auch das nicht nur aus der Ferne kennt und denkt, so ist es ja, so schlimm kann es ja nicht sein, aber doch, in manchen Familien ist es wirklich schlimm, sage ich jetzt mal so, in manchen Bereichen. Und es ist halt auch nicht islamisch. Und ich glaube, eine Sache, die ich oft sage und die oft vielleicht komisch sich anhört und auch von vielen vielleicht nicht richtig verstanden wird, wie ich sie meine, ist, ich glaube, eine der größten Feinde, die wir gegenüber der Religion haben, ist falsche Kultur und falsche Tradition. Mhm. Also weil einfach so viel kaputt gemacht wird, weil manchmal ich ganz viel gemerkt habe, sie wissen manchmal gar nicht, ist das Islam oder ist das unsere Kultur und Tradition? Und das muss man auch ein bisschen manchmal auseinander dividieren, damit sie wissen, nein, das ist Islam. Kann zwar sein, dass deine Eltern das zu Hause machen, ja, und das für Islam halten, aber eigentlich sagt der Islam das zum Beispiel gar nicht. Ja, und das haben wir ja zum Beispiel auch heute in den Medien, ja, wenn wir zum Beispiel Zwangsheiraten oder dieses Thema, was oft zum Beispiel kommt, der Islam verbietet sowas. Mhm. Ja?
Unterdrückung der Frau.
Ja. Also solche, diese ganzen Klischeesachen, die wir sehen, irgendwie. Und das ist ja das große Problem. Und das haben wir ja nicht nur in den Medien oder die westliche Meinung auf dem Islam, sondern das haben wir sogar unter Muslimen teilweise, ja. Deswegen, ja, wir haben das doch schon immer so gemacht, ja? Wir haben schon immer die Cousine aus dem Dorf geheiratet und du wirst das jetzt auch so machen. Ja, aber wo steht denn das geschrieben?
Ja, ja.
Und das muss man halt auch, und das ist eine große Herausforderung. Und da, ich glaube, da haben es dann manchmal Leute leichter, die vielleicht dann einen anderen Hintergrund haben, weil ich bin dann halt dann wieder nur der Deutsche, du hast ja keine Ahnung bei den Eltern. Ja, da, okay, hier, bis hierhin, aber nicht weiter, so ungefähr. Ja? So, das ist dann,
ich glaube, die nächste Generation, die heranwächst, die wächst, glaube ich, so, soll man sagen, mit einem reineren Islam heran. Und sie bringen auch ein anderes Mindset und eine andere Haltung mit sich, sodass man wirklich auch mit denen offener sprechen kann. Mhm. Und man hat auch weniger diese Minderwertigkeitskomplexe, die wir leider oft noch in uns tragen. Das heißt, man ist viel mutiger und offener. Das heißt, am Ende des Tages hat man viel, also man hat ein neues Potenzial einfach und man ist viel, viel stärker, wenn man auch dahingehend sich natürlich fördert. Ne? Das heißt, wenn man dann sozusagen Erfahrung hat, diese Erfahrung mit den Geschwistern teilt. Und deshalb haben wir auch sozusagen Gedankenbasar ja ins Leben gerufen, dass wir dann solche ehrenwerten Brüder wie dich einladen und dann von deinen Erfahrungen auch profitieren und am Ende des Tages inshallah auch dadurch dann die Community auch bereichern und auf gewisse Probleme aufmerksam machen, sodass man daran arbeitet und sich verbessert und auch vorankommt. Ich glaube, an dieser Stelle bedanken wir uns nochmal, dass du gekommen bist.
Es hat sehr Spaß gemacht, Bruder.
Auf jeden Fall, mir auch. Danke euch nochmal für die Einladung.
Es war auf jeden Fall ein cooles Gespräch gewesen.
Spaß gemacht.
Die Dimension aus Sicht eines Konvertierten, das nochmal zu betrachten.
Vielen Dank.
Der Maschallah engagierter ist als viele andere Muslime, die vielleicht in die Familie hineingeboren sind. Alhamdulillah, mega Allah subhanahu wa ta'ala dich reichlich belohnen.
Euch auch, inshallah.
Weil Mohammed Sam sagt an dieser Stelle nochmal, dass sozusagen, wenn man eine Person zum Islam bringt, ja, ist es besser, als worauf die gesamte Sonne scheint. Und wenn es darum geht, qualitative Taten zu setzen, ist der Appell darin hin, sozusagen, dass man wirklich dann in die Jugend auch investiert. Und ich glaube, das ist auch die beste Investition, inshallah.
Inshallah.
Ja, das war's von unserer Seite aus für heute, für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Vergisst nicht, uns auf Insta zu folgen und zu abonnieren auf YouTube und uns zu abonnieren auf Spotify und Apple Podcast.
Genau.
Damit ihr keine Beiträge verpasst und verbreitet inshallah diese Videos, damit auch noch mehr Geschwister davon profitieren. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.